Deutschlandfunk. Der Tag.
Migration is complex. The old system to deal with it in Europe no longer works.
Das war mal wieder ein großer Auftritt heute von Ursula von der Leyen.
The Commission's package on migration and asylum, which we present today, offers a fresh start.
Und ein Thema, das die EU immer wieder vor eine Zerreißprobe stellt. Eine gemeinsame europäische Flüchtlingspolitik. Dieser ewige Streit zwischen Brüssel und einigen Ländern, die sich nach wie vor weigern, auch nur einen einzigen Flüchtling aufzunehmen. Die EU-Kommission hat jetzt einen neuen Plan, wie sie diesen Streit lösen will. Ob das klappen kann, erklärt uns gleich Peter Kapern. Und wir schauen heute nach China und nach Taiwan. Zwei Staaten, zwischen denen es immer wieder diplomatisch knirscht und kracht. Wobei sich China schon weigert, überhaupt von einem Staat Taiwan zu sprechen. Warum das Säbelrasseln vor allem auf chinesischer Seite gerade wieder zunimmt und wie gefährlich das noch werden könnte, das habe ich unseren Korrespondenten Steffen Wurzel gefragt. Hören wir ebenfalls in ein paar Minuten. Alles an diesem Mittwoch, dem 23. September 2020. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo.
Hallo Köln.
Hallo Peter, grüß dich.
Hi.
Tobias, hallo.
Läuft da im Hintergrund noch die PK, die Pressekonferenz?
Ja, genau. Warte mal, die muss ich jetzt eben ausmachen. Ich muss nur gerade den richtigen Knopf finden.
Can you hear me? Okay.
Kriegt er schon hin, früher oder später?
Also Peter, wir reden über die gemeinsame europäische Flüchtlingspolitik. Da haben wir heute neue Pläne aus Brüssel gehört. Erklär uns doch einfach erstmal, was war bisher das Problem?
Das Problem war, um es auf den Punkt zu bringen, dass es das, was du gerade gesagt hast, gar nicht gibt. Eine gemeinsame europäische Flüchtlingspolitik. Es hat verschiedene Anläufe gegeben, so etwas herzustellen, aber die sind allesamt gescheitert. Das Problem ist, dass die Europäische Union sich mal eine Regelung gegeben hat, die heißt Dublin-III-Verordnung. Und die besagt im Prinzip, dass die Länder, in denen die Asylbewerber als allererstes europäischen Boden betreten, EU-Boden betreten, dass die auch zuständig sind für die Abwicklung der Asylanträge, für etwaige Abschiebungen und alles, was damit zusammenhängt, für die Unterbringung der Flüchtlinge auch. Das war ein Schönwettersystem, als nur wenige Menschen nach Europa gekommen sind. Und es ist komplett kollabiert in dem Moment, als sie die große Flüchtlingskrise 2015 hatten. Denn da kamen so viele, dass die Länder, in denen die Menschen ihren Fuß erstmals auf EU-Boden setzen, und das sind in der ganz überwiegenden Zahl der Fälle die Mittelmeeranrainerstaaten, dass die hoffnungslos überfordert waren. Und die haben dann gesagt, helft uns, weil diese Flüchtlinge, die wollen ja nicht nach Griechenland, nach Spanien, nach Italien, sondern die wollen vor allem nach Europa. Also helft uns bei der Bewältigung dieser Aufgabe. Und die Hilfe kam nicht. Und deswegen haben wir dieses Desaster, das wir heute immer noch betrachten.
Mhm. Wobei diese Länder natürlich auch zu Europa gehören, Griechenland und Italien. Aber erklär uns doch, was hat denn Ursula von der Leyen...
Natürlich, Tobias, gehören sie. Natürlich gehören sie zu Europa. Aber diese Länder standen auf einmal vor der Aufgabe, eine Zahl von Flüchtlingen bewältigen zu müssen, die kein anderes Land, auch kein anderes Land der Europäischen Union, hätte schaffen können. Und dann haben sie sich an den Rest Europas gewandt und haben gesagt, helft uns, nehmt uns Flüchtlinge ab. Und diese anderen Länder haben dies nicht getan und jedenfalls nicht in hinreichendem Maße. Manche haben sich komplett geweigert, Flüchtlinge aufzunehmen. Andere haben hin und wieder mal welche aufgenommen. Das alles hat Griechenland, Spanien und Italien nicht geholfen mit all den Folgen, die wir gesehen haben.
Peter, was hat Ursula von der Leyen, was hat die EU-Kommission dann jetzt im Sinn? Was ist der jetzige Plan?
Tja, ein frischer Start, das ist das Schlagwort hier heute Mittag in Brüssel. Und sie sagt, dass sie alles anders machen will als bisher. Allerdings sagt sie auch, dass wenn wir jetzt die Maximalforderungen aller Mitgliedstaaten in der Flüchtlings- und Migrationspolitik kombinieren zu einem einzigen Papier, dann wird das nie ein Konsens werden. Da hat sie sicherlich recht. Und deswegen hat sie versucht, ein System von Bausteinen zusammenzusetzen, wo in gewissem Umfang die Bedenken eines jeden Landes berücksichtigt werden. Die Bedenken des einen Landes seien nicht weniger legitim als die Bedenken aller anderen Länder, sagte der EU-Kommissar Margaritis Chinas vorhin. Und dabei rausgekommen ist ein extrem kompliziertes System, das das heutige Dublin-3-System ablösen soll. Wenn wir jetzt mal von vorne nach hinten durchgehen, durch das Leben eines Flüchtlings, wenn er in Europa ankommt, dann würde das so aussehen. An den Außengrenzen Europas soll es Aufnahmezentren geben. Dort werden die Flüchtlinge registriert. Ihre Identität wird festgestellt. Sie werden gesundheitlich untersucht und es gibt eine Vorprüfung, ob sie überhaupt Chancen haben, Asyl zu bekommen. Falls nicht, falls sie aus Ländern kommen, wo die Ablehnungsquote ganz übergroß ist, sollen sie gleich in eine Gruppe einsortiert werden für die Abschiebung, für die Rückführung. Falls doch, dann sollen die Länder, in denen sie angekommen sind, auch wie bisher für die Asylverfahren zuständig sein. Es sei denn, diese Flüchtlinge hatten mal früher ein Visum für einen anderen EU-Staat oder haben Geschwister, die in einem anderen EU-Staat leben oder haben mal gearbeitet in einem anderen EU-Staat, dann soll dieser andere EU-Staat für das Asylverfahren zuständig sein. Das heißt also de facto, es wird große Aufnahmezentren, andere sprechen von Lagern, an den Grenzen geben müssen, wo diese Prozesse ablaufen.
Die also in Griechenland sagt, und in Italien vor allem.
Griechenland, Italien, Spanien, je nachdem, wo gerade die großen Flüchtlingsströme langlaufen. Wir haben ja mitbekommen in den letzten Jahren, dass die Fluchtrouten sich immer wieder verschoben haben im Mittelmeerraum.
Und das Problem ist dann natürlich,
dort soll
jetzt
also
schon
diese großen.
Das Problem ist dann die Verteilung wahrscheinlich.
Soweit sind wir noch gar nicht, Tobias. Du bist zu schnell mit deiner Analyse dessen, was da heute vorgelegt worden ist. Diese Lager schweben dann natürlich im Urteil der Kritiker einer solchen Regelung in der Gefahr, dass sie sich dann wieder genauso ausprägen wie diese Lager auf den griechischen Inseln in Lesbos. Und da sagt die EU-Kommission, nein, das werden wir verhindern. Das werden wir verhindern, indem wir beispielsweise europäische Agenturen mit beschäftigen, damit diese Verfahren ganz schnell abgewickelt werden. Die Registrierung soll innerhalb von 5 Tagen laufen. Die Entscheidung über das Asylverfahren soll innerhalb von 12 Wochen fallen, sodass ganz klar die Botschaft ausgeht, hier werden keine langen Lageraufhalte Menschen aufgehalten, sondern es wird schnelle Entscheidungen geben und wer kein Recht hat auf Asyl, wird sehr schnell wieder in die Heimat abgeschoben werden.
Gut, und was passiert mit denen, die es tatsächlich schaffen, die länger bleiben können?
Die werden Recht auf Asyl in der Europäischen Union bekommen und dann gibt es ein Quotensystem. Aber dieses Quotensystem ist kein Flüchtlingsverteilungsquotensystem, wie das mal diskutiert worden ist, sondern ein, nun ich sage mal in Anführungsstrichen, Solidaritätsquotensystem. Quotensystem, ein Quotensystem für flexible Solidarität, wie das mal genannt worden ist. Das heißt, die Mitgliedstaaten Europas können entscheiden, ob sie solche anerkannten Flüchtlinge übernehmen, bei sich zu Hause unterbringen und integrieren, oder aber, wenn sie das nicht wollen, was bei etlichen EU-Staaten zu vermuten steht, dann werden sie in die Pflicht genommen, für Abschiebungen zuständig zu sein. Und zwar in einem sehr verbindlichen Umfang und einem sehr verbindlichen Zeitrahmen. Das heißt also, wer nicht aufnimmt, muss dafür sorgen, dass abgelehnte Asylbewerber verbindlich abgeschoben werden. So können sich die Länder, die sich der Flüchtlingsaufnahme verweigern, quasi freikaufen von einer Solidarität, wie sie bisher immer verstanden worden ist, können sich engagieren auf einem anderen Feld, das der EU-Kommission jetzt extrem wichtig ist, nämlich die Abschiebung, die Rückführung. Da soll sogar ein eigener Koordinator, eine eigene Behörde für gegründet werden, damit dies wirklich reibungslos klappt.
Peter, wenn ich mir das so vorstelle, das würde dann zum Beispiel heißen, wir hätten einen Staat wie Deutschland, der zum Beispiel sagt, wir nehmen Flüchtlinge auf, und ein Land wie Ungarn, das sagt, wir nehmen niemanden auf, aber wir helfen euch dabei, Flüchtlinge wieder abzuschieben, wieder zurückzubringen in ihr Heimatland. Ist das so, der Deal, den man sich da in Brüssel vorstellt?
So, und jetzt müssen wir das nochmal präzisieren. Ja, das ist im Prinzip der Deal, aber nur in bestimmten Situationen. Die EU-Kommission unterscheidet 3 Szenarien. Wenn der Flüchtlingsdruck auf die Europäische Union sich im normalen Maße bewegt, was auch immer das bedeutet, das wird man definieren müssen. Dann bleibt der Staat, wo die Flüchtlinge ankommen, zuständig für Asylverfahren, Unterbringung und dergleichen, mit den Ausnahmen, die ich eben geschildert habe. Wenn der Druck aber steigt und das europäische Asylsystem wirklich unter Druck gerät, dann geht die EU-Kommission hin und sagt so, ihr müsst jetzt auf freiwilliger Basis Flüchtlinge übernehmen oder ersatzweise Abschiebungen regeln. Und sollte das nicht in ausreichendem Maße gelingen, dann werden wir euch verpflichten, zwingend verpflichten zu dieser Solidaritätsleistung, Aufnahme oder Abschiebung. Und sollte es gar zu einer Wiederholung der Krise von 2015 kommen, dann sagt die EU-Kommission, dann gibt es kein Zögern mehr, dann gibt es keine Freiwilligkeit mehr, dann werden wir sozusagen die Solidarität von Anfang an verpflichtend machen, sodass es da überhaupt keine Diskussionen mehr drüber geben kann, dass sofort geholfen wird. Durch Aufnahme oder durch Abschiebungen.
Das klingt jetzt natürlich schon wieder sehr drastisch. Was schätzt du, wie viele Chancen hat dieser Plan tatsächlich in allen Mitgliedsländern angenommen zu werden?
Tobias, das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Mir fällt auf, dass es aus den 27 Staatskanzleien der Mitgliedsländer bis jetzt 14.13 Uhr ist es, in dem der Moment, in dem wir das gerade aufzeichnen, keine Reaktion zu diesem Plan der EU-Kommission gibt. Das kann was bedeuten, das kann möglicherweise sogar was Positives für die Urheber dieser Pläne bedeuten. Denn wir haben auch schon erlebt, dass Viktor Orban im Vorfeld bereits alle Pläne für eine Asylpolitik abgelehnt hat. Das hat er bisher nicht getan. Ich könnte mir vorstellen, dass selbst Viktor Orban ein Interesse hat, irgendwann diesen Streit beizulegen. Und er hat jetzt sich insofern durchgesetzt, gemeinsam mit Sebastian Kurz, gemeinsam mit der polnischen Regierung, gemeinsam mit der slowakischen, der tschechischen Regierung, dass die EU-Kommission keinen Plan vorgelegt hat, der sie verpflichtet zur Aufnahme von Flüchtlingen. Sie müssten sich auf andere Weise allerdings im europäischen Flüchtlings- und Migrationspakt engagieren. Ob das für die ungarische Regierung beispielsweise tragbar ist, ein akzeptabler Kompromiss ist, das kann ich noch nicht sagen. Das wird sich wahrscheinlich erst in den kommenden Wochen und Monaten rausstellen. Im Oktober befassen sich die europäischen Innenminister zum ersten Mal mit der Frage, mit diesem Vorschlag. Im Dezember wird es dann der EU-Gipfel tun. Ich glaube, spätestens dann wird man sehen, ob dieser Plan eine Chance hat auf Realisierung oder nicht.
Ein neuer Plan also für eine gemeinsame europäische Flüchtlingspolitik. Wie du schon sagst, Peter, das wird uns sicher noch beschäftigen. Danke dir auf jeden Fall bis hierher für diese ersten Informationen und Einschätzungen. Danke.
Gerne, Tobias.
China und Taiwan, das ist seit Jahrzehnten ein Nachbarschaftsverhältnis im Dauerclinch. Der Inselstaat Taiwan liegt nur 130 Kilometer entfernt von der Ostküste Chinas. Militärische Spannungen und Drohungen hat es da immer wieder gegeben. Aber jetzt in den letzten Wochen und Tagen, da nimmt das wieder deutlich zu. In der letzten Woche haben wir gehört, dass chinesische Kampfjets immer wieder in den Luftraum von Taiwan eindringen. Und es gibt chinesische Kommentare, sowie diesen Leitartikel aus der staatlichen chinesischen Zeitung Global Times.
Das Manöver des chinesischen Militärs ist keine Warnung, sondern der Testlauf für eine Übernahme Taiwans.
Das klingt jetzt nicht gerade nach einem friedlichen Nebeneinander. Ich habe deshalb unseren Korrespondenten in Shanghai angerufen, Steffen Wurzel. Und ich habe ihn gefragt, was da gerade los ist zwischen China und Taiwan.
Also zunächst einmal muss man sagen, dieser Konflikt Taiwan-China, der tobt schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten kann man sagen, das ist erstmal nichts Neues. Grundsätzlich ist es insofern kritisch, als dass die chinesische Staatsführung immer wieder mit Krieg droht. Also die sagen immer wieder, Taiwan, das ist ein Landesteil der Volksrepublik China, was nicht stimmt, da können wir nachher nochmal drüber reden. Aber diese Kriegsdrohung gibt es schon seit vielen Jahren. Und es ist so, dass eben in den letzten Tagen, Wochen es mehrere Besuche gab auf Taiwan von US-amerikanischen Diplomaten, von Regierungsmitgliedern. Das wiederum sieht die chinesische Führung in Peking als Provokation. Und das ist ein offenes Geheimnis, dass deswegen, also dass das der Grund ist, dass es eben sehr viele Manöver gibt, Militärmanöver der chinesischen Seite. Dass es zum Beispiel auch Fälle gab, wo chinesische Kampfflugzeuge über so eine Kontrolllinie drüber geflogen sind, die bisher den chinesischen und den taiwanischen Luftraum trennen. Und das wiederum wird eben als von Taiwan aus als große Provokation gesehen. So, und so schaukelt sich das munter hoch. Ich glaube nicht, dass jetzt ein Krieg unmittelbar bevorsteht, überhaupt nicht. Aber es ist so, dass eben hier in der gesamten Asien-Pazifik-Region Leute deutlich nervöser jetzt sind als jetzt noch vor einem Jahr oder so.
Warum hat denn eigentlich China immer diese Ansprüche auf Taiwan? Was ist die Geschichte dahinter?
Man muss wirklich zurückgehen. Vor ziemlich genau 71 Jahren ging der chinesische Bürgerkrieg zu Ende. Und damals konnten sich ja die Kommunisten durchsetzen. Mao Zedong an der Spitze, der hat am 1. Oktober 1949 die Volksrepublik China ausgerufen. Und die unterlegenen sogenannten Kuomintang, die Nationalisten auch genannt, die sind sozusagen geflüchtet auf diese Insel Taiwan und haben dort einfach weitergemacht mit der sogenannten Republik China. Immer noch heißt Taiwan offiziell Republik China. Wenn du dorthin fliegst und einen Stempel in den Pass kriegst, steht da Republik China. So, das bedeutet, beide Seiten, sowohl die taiwanische Regierung als auch die Regierung in Peking, sagen von sich, wir sind eigentlich das richtige China. Entscheidend ist aber, dass in den letzten Jahrzehnten und vor allem letzten Jahren Taiwan so eine starke eigene Identität entwickelt hat, dass es de facto gar nicht mehr um Republik China geht, sondern da geht es jetzt um Taiwan. Es gibt eine taiwanische nationale Identität, eigene Währung, eigenes Wirtschaftssystem und so weiter und so fort. Demokratisch regiertes Land. Die Volksrepublik China, also die Kommunisten in Peking, die sagen nach wie vor, Moment mal, damals vor 71 Jahren haben wir diese Volksrepublik auch für euch mitgegründet, ihr seid mitgefangen, mitgehangen, ihr gehört mit dazu. Das ist jetzt das Ganze im Schweinsgalopp zusammengefasst.
Ja, sehr gut zusammengefasst. Du hast den Begriff Identität erklärt. Kannst du uns ein bisschen kurz erklären, wie ticken die Menschen in Taiwan? Was ist diese Identität und was ist da anders als in China?
Es ist eigentlich alles anders. Also erstmal vielleicht die wenigen Dinge, die es noch gemeinsam gibt, ist eine gesamte Kultur, wenn man zurückschaut, hunderte, tausende von Jahren. Das ist eine chinesische Kultur, die man gemeinsam teilt. Das ist klar. Dann natürlich die Sprache. In Taiwan wird auch Chinesisch gesprochen. Das ist deswegen auch zum Beispiel für mich, wenn in Nicht-Corona-Zeiten sind, wenn ich nach Taiwan fahre, durchaus auch einfach für mich, weil die da auch Chinesisch sprechen. Ansonsten aber ist eben nicht mehr viel gemeinsam. Also entscheidend ist natürlich, die Volksrepublik China ist eine knallharte Diktatur, die machtvollste, mächtigste Diktatur der Welt, kommunistisch regiert. Und Taiwan ist eben eine Demokratie. Und seit vielen Jahren, Jahrzehnten kann man auch sagen, ist es eine nicht nur eine Proforma-Demokratie, sondern man kann wirklich sagen, die liberalste, am besten funktionierende Demokratie im gesamten Ostasienbereich, wenn man vielleicht Südkorea noch dazu nimmt. Es gibt dort zum Beispiel freie Wahlen eben natürlich. Es gibt eine sehr stark ausgeprägte Zivilgesellschaft. Vor wenigen Jahren wurde dort als erstes Land in Asien die Homo-Ehe eingeführt. Also das ist eine sehr liberale Demokratie. Und vor allem viele junge Menschen sagen dort nach neuen Studien, wir wollen mit China da drüben auf der anderen Seite eigentlich gar nichts zu tun haben. Wir sind Taiwaner, wir sind eine eigene Nation. Aber da ist eben dann auf Seiten der chinesischen Staats- und Parteiführung die rote Linie überschritten. Es wurde in den letzten Jahren immer so toleriert, dass die Taiwaner sozusagen machen, was sie wollen. Aber dieser Begriff Nation oder Unabhängigkeit, da steigt der chinesischen Führung wirklich das Blut in den Kopf. Und das ist ein absolutes kritisches Thema hier in China.
Jetzt ist Taiwan, du hast es gesagt, ist eine winzige Insel im Vergleich zu China. Warum hat China das nicht in den letzten Jahren oder Jahrzehnten längst gemacht und diese Insel einfach eingenommen? Wäre das militärisch so schwierig?
Ja, das ist eine gute Frage. Also erstmal, ganz so klein ist die Insel gar nicht. Das ist schon ein Riesenland. Mehr als 20 Millionen Einwohner. Das ist jetzt nicht irgendwie Liechtenstein oder sowas, ja. Also nichts gegen Liechtenstein, aber das ist jetzt nicht irgendwie ein Kaff, sondern das ist eine große Insel. Das ist ganz deutlich. So, deswegen, das ist auch der Grund, warum man klar sagen muss, man kann da nicht so einfach einmarschieren und sagen, grüß Gott, jetzt nehmen wir das hier in Beschlag. Überhaupt nicht. Was auch daran liegt, dass Taiwan natürlich massiv aufgerüstet hat die letzten Jahrzehnte. Es gibt dort nach wie vor eine Wehrpflicht, anders als in China übrigens. Das heißt, man lebt dort seit Jahrzehnten mit dieser theoretischen Bedrohung. Theoretisch sage ich, weil in den letzten Jahren, so in den 90er Jahren war es so, dass sich beide Seiten angenähert haben. Zum Beispiel gibt es auch seit einigen Jahren Direktflüge. wenn nicht gerade Corona ist, zwischen taiwanischen Städten und chinesischen Städten. Das gab es bis vor 15, 20 Jahren auch noch nicht. Das heißt, da gab es so ein bisschen Entspannung, dass man gesagt hat, wir wollen vielleicht auch wirtschaftliche Beziehungen haben. Und das war natürlich auch der Grund dafür, dass in China niemand ernsthaft gesagt hat, okay, wir nehmen das jetzt in Beschlag. Man hat, glaube ich, in Peking bei der kommunistischen Führung immer gedacht, naja, wir machen das so ein bisschen mit Hongkong, ein Land, zwei Systeme, das funktioniert in Hongkong ja ganz super. Irgendwann haben die Taiwaner da auch Bock drauf, sich dem starken, wirtschaftlich starken China anzuschließen. Jetzt ist natürlich klar, wenn die Taiwaner jetzt in den letzten 1, 2, 3 Jahren nach Hongkong geschaut haben, sehen sie natürlich, wie dort ein Land, zwei Systeme mit Füßen getreten wird, wie die Grundrechte dort zurückgedrängt werden, wie die Menschenrechte dort mit Füßen getreten werden. Deswegen, auch nochmal, wächst in Taiwan eben nicht gerade die Lust auf China in den letzten Jahren.
Welche Rolle spielen in diesem ganzen Konflikt denn die USA? Das ist ja ein Land, das Taiwan seit Jahrzehnten eigentlich von Anbeginn an sehr unterstützt hat.
Richtig, aber nicht anerkennt. Und da wird es richtig interessant. Taiwan als Land anerkennen, das machen nur noch, ich habe die genaue Zahl gar nicht mehr im Kopf, aber ein bisschen mehr als 10 Staaten weltweit. Übrigens nur ein einziger Staat in Europa, nämlich Vatikan. Auch die USA erkennen Taiwan nicht offiziell an. Es gibt zum Beispiel keine amerikanische Botschaft in Taiwan. Es gibt ein sogenanntes amerikanisches Institut in Taiwan. Auch die deutsche Bundesregierung hat keine Botschaft in Taiwan, sondern ein deutsches Institut. So, und bei den Amerikanern ist es allerdings so, anders als zum Beispiel die Deutschen, dass es seit Jahren schon wirklich enge Beziehungen gibt zwischen beiden Regierungen, dass zum Beispiel auch amerikanische Politiker sich immer wieder blicken lassen in Taiwan, dass amerikanische Politiker ganz offen sagen, wir müssen massiv Waffen liefern nach Taiwan, um dieses demokratische System zu unterstützen. Und in den letzten Wochen war es eben zweimal so, dass sehr hochrangige Regierungsmitglieder, also auf Staatssekretärebene, Diplomaten von den USA nach Taiwan gereist sind, in einem Fall mit einem Regierungsjet auch. Und das ist dann wiederum aus Sicht der chinesischen Führung in Peking eine Provokation, weil die eben sagen, Moment mal, Taiwan gibt's überhaupt nicht als Land. Wieso kann da einfach so ein amerikanischer Diplomat hinfliegen? Ich habe über dieses Thema auch gesprochen mit amerikanischen Experten, Diplomaten, die haben mir gesagt, das ist völliger Quatsch, das hat es die letzten Jahrzehnte immer gegeben, das schaukelt jetzt, so die Meinung der Amerikaner, die chinesische Führung einfach hoch.
Steffen, aber wenn ich mir das jetzt angucke, auch was du jetzt erzählt hast, wir haben auf der einen Seite dieses China, das immer selbstbewusster wird, wir sehen das in vielen anderen Konfliktfeldern in der Region auch, das auch militärisch immer selbstbewusster auftritt, auf der anderen Seite dieses Land Taiwan, das ebenfalls eine eigene Identität entwickelt und sich von den Chinesen ganz einfach nicht mehr so viel sagen lassen will. Steuern die beiden Länder dann nicht automatisch auf einen Riesenkonflikt zu, wenn nicht vielleicht jetzt in diesen Tagen, dann vielleicht in Wochen oder Monaten?
Also zunächst mal muss ich dir da sagen, diesen Riesenkonflikt gibt's schon. Dass sich das jetzt militärisch hochschaukelt, ist schlimm und nochmal eine andere Sache, aber der Konflikt an sich ist nicht neu. Der Grundkonflikt ist diese sogenannte Ein-China-Politik. Das heißt, die Volksrepublik China, die Pekinger Führung, sagt weltweit, liebe Staatengemeinschaft, wenn ihr Taiwan anerkennt, dann wollen wir mit euch nichts mehr zu tun haben. Das gab's übrigens zu Zeiten der deutschen Trennung auch schon mal. Hallstein-Doktrin hieß das damals. Das wurde nur irgendwann aufgeweicht. In China ist es nach wie vor so, ich will es mal zugespitzt sagen, wenn sich die Bundeskanzlerin Angela Merkel morgen ins Flugzeug setzen würde und nach Taiwan flöge, dann würde die chinesische Führung die diplomatischen Beziehungen mit Deutschland sofort abbrechen. Und es gibt zum Beispiel im Deutschen Bundestag auch sehr engagierte Politiker, die sich für Taiwan engagieren. Zum Beispiel der Menschenrechtsausschuss, die planen, wie man hört, auch perspektivisch irgendwann mal eine Reise nach Taiwan. Die überlegen sich das. Das ist hochpolitisch. Wenn das in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren passieren sollte, dann hängt der Haussegen zwischen China und Deutschland so richtig schief, eben weil Taiwan international aus Sicht der chinesischen Führung nicht anerkannt werden darf.
Und das heißt, solange das der Fall ist, solange diese internationalen Beziehungen so einigermaßen unter dem Radar bleiben, solange bleibt da auch so etwas wie ein Frieden zwischen den beiden Ländern. Solange gibt es zumindest keinen Angriff von chinesischer Seite.
Also das, genau das, was du jetzt beschreibst, sehr gut beschrieben, so war es bisher. So war es in den letzten Jahren immer und das war so der Common Sense. Ne? So dieses Don't Ask, Don't Tell, wir sprechen da nicht drüber und wir fahren einfach so weiter auf Sicht. Aber das Problem ist eben, dass China ja weltweit, international immer mehr unter Druck steht. Das Misstrauen gegenüber der chinesischen Führung, vor allem gegenüber Xi Jinping, dem allmächtigen Staatschef hier, das Misstrauen international nimmt zu und das wiederum erhöht hier den Druck im Kessel. Deswegen gibt es viele internationale Analysten, die sagen, ey, das ist doch, kann man doch überall nachlesen, nachsehen in der Geschichte, wenn immer ein Land intern Druck bekommt, wenn eine Staatsführung intern Druck bekommt, muss man Druck ablassen über ein Auslassventil und das macht man am besten mit einem externen Konflikt. Deswegen sagen viele auch, je stärker China Druck bekommt von außen, desto mehr steht auch Chinas Staatschef intern hier in der eigenen kommunistischen Partei, bei der Bevölkerung vielleicht unter Sonderbeobachtung und dann muss er sozusagen gucken, dass er irgendwie ablenkt mit einem Konflikt. Das ist jetzt sehr rough zusammengefasst, aber in die Richtung geht es eben.
Steffen, vielen Dank. Wirklich spannende, interessante Einblicke in dieses Spannungsfeld zwischen China und Taiwan. Danke dir, Steffen.
Sehr gerne.
Das war unser Podcast, der Tag, an diesem Mittwoch, dem 23. September 2020. Fragen und Feedback gerne wie immer als E-Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Morgen ab 17 Uhr gibt's uns wieder neu. Ich bin Tobias Armbruster. Ciao.